Ja, also herzlich willkommen zu den 2x10 Minuten Digitalisierung. Es freut mich sehr, dass Herr Professor Hennemann aus den Rechtswissenschaften dieses 10-Minuten-Format aufgegriffen hat und wir die Besonderheit in diesem Semester von 2x10 Minuten Digitalisierung haben, einmal aus der Perspektive der Soziologie, einmal aus der Perspektive der Rechtswissenschaften, aus beiden disziplinären Zugriffen mit Kolleginnen und Kollegen aus Passau und mit spannenden externen Referentinnen und Referenten. Die Themen sind auch so ein kleines bisschen aufeinander abgestimmt. Ich freue mich sehr auf dieses besondere Format und es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, dass ich das jetzt mit dem ersten Vortrag beginnen darf, nämlich zum Thema Digital Farming, eine gesellschaftstheoretische Perspektive auf Digitalisierung. Digitalisierung aus soziologischer Perspektive ist sofort deutlich, das betrifft das Soziale aus allen Ecken und Enden. Also KI ist relevant, Kommunikationsverhalten verändert sich mit Facebook, die Art und Weise, wie man sich im Raum bewegt, wie man sich wechselseitig beobachtet, ob man Kommunikation vertrauen kann, Stichwort Social Bots und natürlich auch, was da als Müll produziert wird, also Digitalisierung auf allen Ebenen relevant. Das Thema, was ich hier rausgreife, ist etwas weniger prominent im Alltag, nämlich Digital Farming. Ich werde kurz diesen Fall vorstellen, dann eine gesellschaftstheoretische Perspektive vorstellen, aus der ich mir das anschaue und dann auf Landwirtschaft im Wandel, Digitalisierung und oder Nachhaltigkeit eingehen. Digital Farming ist eine Entwicklung, die als Precision Farming angefangen hat, etwa in den 80er Jahren. Man hat da Karten genommen von Boden und die unterschiedlichen Anforderungen dieses Bodens etwa an Düngung kartiert, sodass es dann möglich ist, mit großen Maschinen diesen Boden präzise zu düngen und eben Stellen, die mehr Dünger brauchen, mehr zu düngen als andere Stellen. Das hat sich weiterentwickelt zum Smart Farming. Smart Farming ist im Prinzip die Echtzeitvariante, wo es verschiedene Sensoren gibt, die beispielsweise Wasserbedarf oder irgendwas anderes an den Pflanzen oder an dem Boden oder an den Tieren messen, sodass man dann vom Smartphone aus in Echtzeit steuern kann, ob da jetzt ein bisschen mehr Wasser gebraucht wird oder nicht. Und Digital Farming ist die Verbindung von beidem, also Precision Farming und Smart Farming plus noch Internet der Dinge, Cloud Computing, Big Data, KI und Robotik zu einer Integration, wo der Bauer mit seinem Feld halt ein Element ist, aber über die ganzen Sensoren eine Expertenhilfe bekommen kann, um dann seine Digital Farm entsprechend modern und vielleicht auch nachhaltig zu steuern. Also Digitalisierung erscheint als etwas revolutionär Neues in der Landwirtschaft. Wenn man sich das so ansieht, hat das mit dem Bauer, mit dem Pflug nicht mehr so viel zu tun. Aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive wird aber deutlich, und das ist die These, die ich hier für diesen Fall, aber auch generell vertrete, dass Digitalisierung letztlich nur einen bereits laufenden gesellschaftlichen Wandel fortsetzt, hier also anschließt an eine gesellschaftliche Entwicklung und so revolutionär neu eigentlich nicht ist. Die Frage ist aber, wohin geht dieser Wandel und wie gehen wir damit um? Dieser Frage kann man besser nachgehen, wenn man eine gesellschaftstheoretische Perspektive wählt. Die Perspektive, die ich hier wähle, ist die der Systemtheorie. Aus dieser Perspektive kann man sagen, ja, also die Welt ist da, die Welt ist, wie sie ist, aber einen Zugriff auf die Welt hat man eigentlich nur aus der Perspektive der Gesellschaft, in der man jeweils lebt. Also es gibt zwar keine Punkt-zu-Punkt-Beziehung zwischen der Welt, wie sie wirklich ist, und der Weltwahrnehmung der Gesellschaft, aber es gibt systeminterne Auslegungen davon, was die Welt ist, als soziale Welt und auch als Außenwelt. Also Erwartungen bezüglich der Welt basieren auf gesellschaftlichen Weltauslegungen. Plausibel sind die dann, wenn sie sozusagen Sinn machen im Sinne von symbolischer Sinn, aber auch Sinn machen im Sinne von, dass das irgendwie korrespondiert mit dem Erleben, was man so hat. Und diese Weltauslegungen, die haben sich stark verändert, was ich mit diesem Bild des antiken Kosmos kurz andeute und hier jetzt näher ausführe. Aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive kann man unterscheiden zwischen dem Typus der Gesellschaft, der Struktur und der Materialität dieser Gesellschaft. Bis Ende des 19. Jahrhunderts, auf jeden Fall bis Mitte des 17. Jahrhunderts, herrscht eine stratifizierte Gesellschaftsordnung vor. Wir kennen das aus dem Geschichtsunterricht. Das sind im Prinzip rangmäßig ungleiche Teilsysteme, Schichten, Strata, eine stratifizierte mittelalterliche Gesellschaft, in der Materialität gedacht ist über einen integrierten Kosmos. Nicht nur die Teilsysteme sind begründet in einer Stabilität, die mit der Vorstellung einer gottgewünschten Ordnung korrelieren, sondern alles eigentlich, die Gestirne, die Materialität, alles hängt mit diesem einen Kosmos zusammen. Also Feuer, Wasser, Erde, Luft, und daraus kann man das erklären. Und die menschlich-sinnliche Wahrnehmung, also das, was ich höre, rieche, schmecke, kann über diese vier Elemente-Lehre dazu dienen, Materialität zu verstehen und zu sehen, okay, hier muss ich dies machen oder da muss ich jenes machen. Diese Gesellschaftsordnung löst sich in der Zeit zwischen dem 17. und dem ausgehenden 19. Jahrhundert auf. Die Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, in der wir heute leben, ist eine funktional differenzierte Gesellschaft. Recht, Wirtschaft, Wissenschaft, Religion, andere Teilsysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nur noch an sich selbst orientieren. Also Wissenschaft schließt an Wissenschaft, an wissenschaftliche Wahrheit an, und besonders viel Geld zu zahlen trägt nicht dazu bei, dass das dann wahrer wird, sondern nur wissenschaftliche Kodierung hilft. Dasselbe gilt fürs Recht, da auch hoffen wir jedenfalls, dass das so bleibt. Ja, nur Recht schließt an Recht an, und nur weil ich besonders viel Geld bezahle, wird das nicht rechter, ne? Sondern, oder ja, wird das nicht mehr Recht. Und das gilt auch für andere Teilsysteme. Das heißt, man hat hier Teilsysteme, die zwar thematisch ungleich sind, die aber insofern gleich sind, als sie sich alle nur an sich selbst orientieren, und dann muss es halt Verbindungen zwischen ihnen geben. Strukturelle Kopplung nennt man das. Materialität hier ist etwas ganz anderes. Materialität funktioniert letztlich über eine wissenschaftliche Standardisierung, die Eigenschaften festlegt, beispielsweise von Arzneimitteln. Eine politisch-rechtliche Regulierung, die das aufgreift und so standardisiert, dass man dann sagen kann, okay, hier ist diese Liste, da steht dieses Produkt drin und folgender Hersteller ist dafür verantwortlich, dass das Ding auch die Eigenschaften hat, die es haben soll. Und wenn es die nicht hat, kann man sich bei dem beschweren. Und wenn das so vorliegt, dann kann da auch eine Warenbildung anschließen, sodass man dann keinen Apotheker mehr braucht, der einem was persönlich garantiert, sondern diese Ware letztlich im Internet bestellen kann. Also Ende des 19. Jahrhunderts ist die funktional differenzierte Gesellschaftsform gesellschaftlich etabliert. Wir haben Arbeitsteilung, Bürokratie, Individuen und eben diese autonome Materialität. Das kann man nutzen, um sich Landwirtschaft im Wandel besser anzugucken. Landwirtschaft in der stratifizierten Gesellschaft, die man mit dem Begriff des Alteuropa vielleicht belegen kann, zeichnet sich dadurch aus, dass der Boden über den Gebrauch in die Gesellschaft integriert ist. Das gilt sowohl für den Besitz, das Doppeleigentum vom Boden ist ein Rechtsinstrument, was das eigentlich aufgreift, den Boden tatsächlich auch benutzen zu müssen und dann aber auch Rechte daraus ziehen zu können, wenn man ihn benutzt, ist ein ganz wesentliches Element. Und wie man den Boden gebraucht, das ist etwas, wo die alteuropäische Landwirtschaftslehre sagen würde, naja, das ergibt sich eigentlich direkt. Also der Boden zeigt selbst an, was er braucht. Über Sehen, Schmecken und Riechen kann man sehen, was das für ein Boden ist. Ein heißer oder ein kalter. Und wenn es ein kalter ist, dann muss man halt was Heißes dazu tun. Also zum Beispiel Dung. Es ist die einfachste aller Wissenschaften, weil sie so direkt erschließbar ist. Diese Form des Bodens, diese Form der Beobachtung, die löst sich auf mit der funktional differenzierten Gesellschaft seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und ich würde sagen, durchgesetzt hat sich das etwa in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Hat eine ganz andere Vorstellung von Boden und Landwirtschaft. Erstmals wird das Bodenindividuum tatsächlich als solches Gegenstand der Forschung. Die Pädologie schaut sich das an. Es gibt eine Gesetzgebung, das Bundesbodenschutzgesetz beispielsweise. Das wird getrennt vom Pflanzennährstoff. Erstmals Pflanzennährstoff getrennt vom Boden. Die Agrarchemie spielt hier eine Rolle. Auch das ist reguliert und auch die standardisierte Fläche mit der Geografie als Disziplin definiert. Hier im Prinzip die autonome Materialität Fläche. Also drei eigens mit Wissen und Regulierung belegte autonome Materialitäten, die aber einen Bezug zueinander haben und dazu führen, dass auch Landwirtschaft ganz anders funktioniert. Also es ist nicht mehr der Einzelne, der direkt sieht, was der Boden braucht, sondern es bedarf einer Bodenanalyse. Es werden hier Experten einbezogen, die das untersuchen. Landwirte selbst brauchen ganz anderes Wissen. Das heißt, der Gebrauch des Bodens ist jetzt Element eines industriellen Komplexes, in dem auch die Maschinisierung eine große Rolle spielt, damit sich das überhaupt lohnt, diese aufwendigen Bodenanalysen zu machen und dann bodenspezifische Düngemittel zu verwenden. Das ist eine grundlegende Veränderung, eine auch radikale Veränderung, die aber mit Digitalisierung erstmal noch nichts zu tun hat. Das ist eine Veränderung, die Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 60er Jahre stattfindet und gesellschaftliche Praktiken und gesellschaftliche Materialität im Landwirtschaftsbereich grundsätzlich verändert. Digitalisierung schließt hier eigentlich nur noch an. Diese autonome Materialität mit standardisierten Eigenschaften, wie festgestellt in der Bodenanalyse, wird digital verdoppelt und aus dieser vereinfachten, weil schnelleren und besser verarbeiteten Form kann man dann auf diese Materialität noch genauer und effizienter zugreifen. Das ist aber letztlich etwas, was anschließt an die Praktiken, an das Materialitätsverständnis, was sich vorher schon entwickelt hat. Also Boden, Fläche, Pflanzenernährung entstehen als standardisiert, reguliert, warenförmige, autonome Materialitäten jenseits einer sinnlichen Wahrnehmung, an einer an sinnliche Wahrnehmung rückgebundenen Erfahrung, bis in die 60er Jahre und Digitalisierung schließt hier schlicht an und macht das vielleicht schneller, aber es ist nichts grundsätzlich Neues. Vor diesem Hintergrund kann man sich auch fragen, wohin geht denn dann diese Entwicklung? Wenn es nicht grundsätzlich neu ist, was macht es denn dann? Das herrschende Paradigma lautet, Digitalisierung, das ist eigentlich fast dasselbe wie Nachhaltigkeit. Alle Probleme, die wir hier durch diese Überdüngung und durch die Bodenverdichtung mit den großen Maschinen hatten, die können wir jetzt auflösen. We can, und das ist ein Zitat, increase the quality and quantity of agricultural output while using less input. Also es ist eigentlich genau die Fortschrittsgeschichte, die Anfang des 20. Jahrhunderts schon mal erzählt wurde und das wird so für entsprechende Produkte und die Bewerbung dieser digitalen Produkte auch genutzt. So, Fortschritt hat aber, das wissen wir, in den 80er Jahren auch zur Risikodebatte geführt. Die Probleme, die entstanden sind durch diese autonome Materialität und deren effiziente Handhabung, die sind bekannt und deshalb kann man sich fragen, gilt das nicht auch für die Digitalisierung der Landwirtschaft? Und zunächst muss man sagen, natürlich sind da viele Vorteile, die zu Recht auch beworben werden. Also was für die deutschen Landwirte sicherlich oder Landwirte in industrialisierten Gesellschaften eine große Rolle spielt, ist, dass damit Arbeit erleichtert wird oder man sich das erhofft. Es wird weniger an Ressourcen verbraucht, wenn man eben präzise Landwirtschaft betreibt und eben nur so viel düngt, wie dann an dieser einzelnen Stelle nötig ist. Es ist vielleicht auch eine größere Transparenz. Man kann dann, wenn das alles digital vermessen ist, Produktionsketten nachvollziehen. Und Ökodiversität kann vielleicht auch gefördert werden, wenn man auf demselben Feld verschiedene Pflanzen anbauen kann und das über so kleine Roboter dann möglich wird, das auch zu handhaben. Man hat aber auch im Prinzip alle Probleme, die man mit dem alten Fortschritt hatte, auch mit diesem neuen Fortschritt. Zunächst kann man, das ist das Problem bei autonomer Materialität, eben nur duplizieren, was bekannt ist. Also man hat bestimmte Eigenschaften, aber nur diese Eigenschaften kann man dann duplizieren. Das heißt, es ist eigentlich eine große Pfadabhängigkeitsgefahr dadurch da, dass man, damit man das was bringt, dann eben auch viel wissen muss über diese Pflanzen. Deshalb so für Reis und Mais und vielleicht noch Weizen, also Pflanzen, über die man viel weiß, weil sie viel angebaut werden und sich das Problem oft stellt. Da lohnt sich das vielleicht, aber für die ganzen anderen Sachen vielleicht nicht so. Ne? Also neue Pfadabhängigkeiten, die eigentlich nicht in Richtung Diversität führen. Das Zweite ist, Kartierung und so weiter, das schafft zwar Transparenz, aber es fördert auch eine Zugreifbarkeit. Ne? Also Kartierung ist ein Machtinstrument schon immer gewesen und das ermöglicht zwar einerseits, dass man das präzise düngen kann, es ermöglicht dann aber auch, dass man sieht, oh, hier lohnt es sich vielleicht zuzugreifen, Besitzverhältnisse zu verändern, eine Ware aus etwas zu machen, wo man vorher dachte, ach, da ist eigentlich gar nichts. Das ist auch etwas, was im europäischen Kontext durchaus befürchtet wird, dass hier zu viel Regulierung dann stattfindet. Und das Dritte ist, es ist zwar Expertenwissen verfügbar, das kostet aber auch was und es schafft eigentlich neue Abhängigkeiten. Das heißt, man kann sagen, Digitalisierung ist nicht neu, es löst auch nicht per se die Probleme der Moderne. Die Technik bietet Möglichkeiten an zur Steigerung von Effizienz, zur Integration und zur Verbesserung, aber man sollte sich von dieser Hoffnung nicht dazu verführen lassen, die Risiken zu vergessen. Es sind eigentlich dieselben Risiken, die man vorher hatte. Und die Lösungen, die dafür oder die Entwicklungspfade, die dafür schon entwickelt wurden, sind auch hier relevant. Rückkopplungsverhältnisse einbeziehen, Einbeziehung alternativer Zielsetzungen, Autonomie bewahren und Regulierung so einsetzen, dass Autonomie möglich ist. Und ich schließe mit vielleicht der ersten Abstraktion der Landwirtschaft, der Himmelsscheibe von Neva und einem Zitat von Niklas Luhmann. Man muss mindestens mit der Möglichkeit rechnen, dass ein System so auf seine Umwelt einwirkt, dass es später in dieser Umwelt nicht mehr existieren kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.